NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhn. Das Thema heute in Ihrer Redezeit, wir haben darüber auch gerade schon in den Nachrichten berichtet, es geht um diesen sogenannten Dieselgipfel und wir fragen, ist der Diesel jetzt eigentlich ein Auslaufmodell, was Politik und Autobranche ändern müssen und was sie eigentlich nur ändern wollen. Mitdiskutieren können Sie wie immer kostenlos über die Telefonnummer 08000 441777 ist der Diesel ein Auslaufmodell, was Politik und Autobranche ändern müssen und was sie nach dem heutigen Gipfel ändern wollen. Wir fragen mal, was hat er tatsächlich gebracht, dieser sogenannte Dieselgipfel? Seit Wochen sind ja viele Autofahrerinnen und Autofahrer verunsichert, ständig neue Hiobsbotschaften aus der einst so stolzen, weil so erfolgreichen Automobilindustrie, die weltweit wirkte. Da wurde aber ja offenbar vielfach geschummelt. Soweit so unerfreulich und das müssen jetzt Gerichte und Behörden genauer aufklären. Ärgerlich wird es aber jetzt schon für die Besitzer von Dieselfahrzeugen, denn die haben ja angeblich mal in eine saubere Technologie investiert und stehen jetzt möglicherweise bald draußen vor der Stadt, weil ausgerechnet nun ihre Autos die Luft doch massiver verschmutzen als gedacht. Also ist dieser Diesel tatsächlich ein Auslaufmodell?
Ich bin zwar kein Dieselfahrer, aber war im Prinzip schon lange gegen Dieselfahrzeuge.
Also ich finde, diese Manipulation ist total daneben und also ich bin auch nicht bereit, mir noch ein deutsches Auto zu kaufen.
Also ich finde, die ganzen Dieselbetrüger müssten ihren Hut nehmen, weil das ist eine ganz schlimme Angelegenheit. Beschummeln uns von A bis Z. Und die armen Autofahrer haben viel Geld für ihren Diesel bezahlt und können gar nichts dazu. Also sind die Firmen zuständig, dass es geändert wird.
Die Industrie macht uns was vor. Wir werden damit, wie immer, in verschiedenen anderen Bereichen auch übers Ohr holen.
Die bandeln mit unserer, als Lobby mit unserer Regierung zusammen. Und was da Herr Dobrindt macht, das ist das Hinterletzte.
Ich verstehe auch nicht, dass die Verbraucher an sich nicht ein bisschen verantwortungsbewusster sind, sondern ewig ihre alten Kisten weiterfahren. Das kann eigentlich nicht weitergehen so.
Ich glaube, dass langfristig Dieselfahrzeuge wohl abgeschafft gehören. Ich glaube, das geht nicht so ganz schnell, wie das jetzt geplant ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber in den nächsten Jahren sollte man das schon reduzieren.
Aber man kann nicht auf einmal, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen das Auto wegnehmen. Also es gibt auch Menschen, die ewig drauf gespart haben, dann sitzen sie auf einmal da, brauchen aber ihren Wagen. Zweischneidiges Schwert, ich finde es schwierig.
Ja, finde ich auch. Und vielleicht finden Sie es ja auch schwierig, vielleicht haben Sie auch eine Meinung zum Thema. Ist der Diesel ein Auslaufmodell, was Politik und Autobranche ändern müssen? Wir diskutieren den heutigen Dieselgipfel. Die ersten Meinungen hat die Jan-Niklas Pries gesammelt für uns. Und jetzt sind Sie dran. 08000 441777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer zu unserem heutigen Thema in der Redezeit. Der Diesel ein Auslaufmodell. Peter Hornung, mein Kollege aus dem NDR Info Reporterpool, verfolgt die Dieseldebatte im Grunde seit dieser unsäglichen Geschichte bei Volkswagen, also etwa 2 Jahre, als dieses Dieselgate ja an die Öffentlichkeit drang. Schönen guten Abend erstmal, Herr Hornung.
Schönen guten Abend, Chrissy.
Der Dieselgate heute, wie kann man den jetzt eigentlich einschätzen? Ist das ein kleiner Schritt, ein großer Schritt, überhaupt ein Schritt oder ist das eigentlich nur Täuscherei?
Das ist enttäuschend. Das ist absolut enttäuschend. Ich halte es lediglich für eine Beruhigungspille. Viel mehr ist das nicht. Ich bin nochmal genau durchgegangen, was der VDA, der Verband der Automobilindustrie, da veröffentlicht hat, auch im Anschluss. Sie sprechen ja von 5 Millionen Diesel-Pkw. Auch das ist schon Augenwischerei. Es sind eigentlich nur 2,5. Die anderen 2,5 rüstet der VW schon um. Und auch nicht freiwillig, sondern dazu werden die Autobesitzer ja auf lange Frist zumindest gezwungen. Zweitens, es sind eben nur deutsche Hersteller, es VW, Daimler, BMW und Opel. Ford ist zum Beispiel nicht dabei, die Franzosen nicht, Fiat, Toyota. Und drittens, sie sagen zu, dass durch die Nachrüstung keine Kosten für den Halter entstehen, okay. Aber darüber hinaus die Nachrüstung auch keinen Einfluss auf Motorleistung, Verbrauch und Lebensdauer hat.
Mhm.
Das heißt, sie sagen es zu, das ist keine Garantie. Sie wissen nicht wirklich, was da passiert. Das wird so sein wie bei VW. Bei manchen Autos wird es gut funktionieren, bei manchen wird es so lala funktionieren und bei manchen wird es richtig schlecht sein. Das sind ja hunderte verschiedene Updates. Das sind ganz viele Autos, die da betroffen sind, verschiedene Autos. Und bei jedem wird dieses Update sich anders auswirken. Also ich halte das Ganze für Augenwischerei.
Nun haben sich ja trotzdem alle Beteiligten heute irgendwie auf die Schulter geklopft, haben gesagt, also die Politik hat gesagt, wir haben einen guten Schritt gemacht, außer die Umweltministerin, die hat gesagt, da müssen noch weitere folgen. Aber die Automobilindustrie hat gleich gesagt, nee, also diese technische Umrüstung, die da auch im Raum stand, die wollen wir auf gar keinen Fall machen. Die bringt ja auch gar nichts, oder zumindest ist der jetzt nicht bewiesen, dass sie was bringt. War es das jetzt aus Ihrer Sicht? Werden die sich jetzt auf der St. Nimmerlein vertagen, erstmal diese Updates durchführen? Das wird ja möglicherweise auch ein paar Jahre dauern. Ich weiß nicht, wie lange sowas geht. Und dann trifft man sich mal wieder. Oder wie ist die Entwicklung aus Ihrer Sicht da jetzt vorauszusehen?
Na, ich gehe davon aus, dass der Druck bestehen bleibt, dass der Druck möglicherweise durch Gerichtsentscheidungen auch noch wächst auf die Autoindustrie. Und das ist dann natürlich nicht wahr, wenn man die Industrie jetzt machen lässt. Was wird passieren? Es wird gar nichts passieren. Die machen dieses Update und ansonsten werden sie so weitermachen wie bisher. Sie werden die Autos natürlich so weit wie möglich, also betrügen, nehme ich an, wird keiner mehr. Aber sie werden natürlich nur das tun, wozu sie gesetzlich gezwungen sind. Und das betrifft vor allen Dingen Neufahrzeuge. Und wie viele Neufahrzeuge gibt es und wie viele Fahrzeuge fahren schon rum? Wir haben jetzt 5 Millionen, wir sprechen hier von 5 Millionen Diesel-Pkw, es sind 15 Millionen auf unseren Straßen. Das heißt, es betrifft nur ein Drittel dieser Fahrzeuge tatsächlich. Ich glaube, der Druck muss anhalten, der Druck wird anhalten auf die Autoindustrie und es muss weitere Schritte geben.
Wer wird den Druck weiter ausüben? Ulrich Klaus Becker ist Vizepräsident für Verkehr beim ADAC. Guten Abend, Herr Becker.
Guten Abend in die Runde, hallo.
Vielleicht auch erstmal an Sie die Frage, wie bewerten Sie denn das Ergebnis des heutigen Gipfels? Wenn ich das richtig gehört habe, sagen Sie, das ist schon mal ein erster guter Schritt.
Also zunächst ist es mal ein Einknicken der Politik vor der Automobilindustrie. Wenn Sie das als Prämisse nehmen, dann ist es keine gute Entwicklung, die wir da heute zu sehen bekommen haben. Ich hätte schon erwartet aus Verbrauchersicht, dass es konkrete Nachrüstungs- und zwar technische Nachrüstungsversprechen gibt, die dann auch möglichst zeitnah umgesetzt werden. Sie können natürlich das alles relativieren und sagen, okay, besser ein kleiner Schritt als gar keiner. Nur für die Umwelt, für das, was droht, Fahrverbote, die Gesundheitsgefährdung, die Gesundheitsbeeinträchtigung, die wir schon heute haben, ist das nicht nur nicht ein kleiner Schritt, sondern ich glaube auch ein im Ergebnis ungeeigneter Schritt. Sie werden über die Reduzierung bestimmte Grenzwerte nicht canceln können. Sie werden über, das sind so Berechnungen, die man ja hat, zwischen 25% und 30% NOx-Reduzierung vielleicht mit diesen Maßnahmen hinbekommen. Da aber nicht alle Dieselfahrzeuge, auch nicht alle Diesel 5 und nicht Euronorm 6 Fahrzeuge betroffen sind, wird der Effekt vielleicht bei 10-15%, vielleicht sogar noch niedriger sein. Das hilft den Städtern nicht, das hilft den Städten nicht, das hilft dem Diesel auch nicht als Antriebstechnik und dem Verbraucher schon gar nicht.
Wir haben auch eine E-Mail bekommen von Horst Kaprolat aus Norden, der sagt im Grunde Gleiches wie Sie jetzt gerade, Herr Becker. Er sagt nämlich, es zeigt sich mal wieder, dass die Wirtschaft am längeren Hebel sitzt. Es wird sich auf den kleinstmöglichen Nenner geeinigt, um keinen Schaden für die Autoindustrie zu generieren, während der Bürger selbst beim Verbrennen von Laub aus dem Garten gegängelt wird, gegen diese Lügner und Betrüger im Anschluss mit einer sauberen Weste aus der Geschichte hervor. Der Dumme ist wie immer der mündige Käufer, der guten Glaubens diese Fahrzeuge gekauft hat und meint, er hätte einen einigermaßen umweltfreundliches Fahrzeug erworben, obwohl man ja sagen muss, dass immer, wenn was verbrennt, es nicht umweltfreundlich sein können. Professor Dr. Stefan Reindl ist stellvertretender Direktor am Institut für Automobilwirtschaft. Schönen guten Abend, Herr Professor Reindl.
Guten Abend.
Wir haben ja im Vorfeld zur Sendung ein Gespräch geführt, da haben Sie mir gesagt, Sie haben 2 Diesel vor der Tür stehen, ich habe nur einen, können wir jetzt heute ein bisschen durchatmen, wir beide, und sagen, ach Gott, ja, ein bisschen, was wird jetzt gemacht und dann dürfen wir erstmal weiter in unsere Städtchen reinfahren?
Ja, ich möchte vielleicht auch kurz noch mal Stellung nehmen zu dem, was schon gesagt wurde. Erstens, es ist enttäuschend. Ja, es ist enttäuschend auf den ersten Blick. Wir sollten aber trennen, was ist politisch und was ist auf der anderen Seite technisch machbar. Ein Update geht relativ schnell. Ich denke, das lässt sich innerhalb eines Jahres abwickeln. Eine technische Änderung in den Fahrzeugen, wir greifen ja in die Fahrzeugsysteme ein, würde 2 oder 3 Jahre dauern. Also das muss man auch mal irgendwo festhalten, dass das eine zwar wünschenswert wäre, aber auf der anderen Seite eben nicht technisch machbar ist. Das Zweite ist, dass die Importeure nicht mitmachen, könnte möglicherweise auch daran liegen, dass man sie nicht eingebunden hat, zumindest in der vorangegangenen Diskussion. Drittens war das mit den Kosten. Ja, es gibt keine Kosten und das Risiko, das Herr Hornung schon angesprochen hat, dass es eben auch technische Auswirkungen haben könnte. Also dieses Abgasrückführungsventil wird öfter angesprochen. Es muss also öfter agieren als in der Vergangenheit. Wir blasen sozusagen mehr Abgase wieder in den Ansaugkanal. Das könnte tatsächlich zu technischen Problemen führen. Und ich glaube, da gibt es, oder zumindest wenn ich das jetzt der Presse entnehme, bislang keine Lösung. Also es ist enttäuschend bis schwierig derzeit. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass man dadurch wieder Vertrauen erzeugt hat bei den Kunden. Und das zeigen ja auch die Statements. Da wird zwar auch sehr vieles durcheinander geworfen, aber für die Menschen ist das schon ein enttäuschendes Signal, das gerade aus Berlin da uns empfangen hat.
Nun ist es ja im Vorfeld immer, man muss unbedingt diese Fahrverbote vermeiden, weil das könnte ja auch Wählerstimmen kosten. Das wurde nicht gesagt, aber das wurde vielleicht gedacht. Und die Frage, die sich da stellt, ist, glauben Sie denn, dass diese Fahrverbote jetzt erstmal vom Tisch sind oder vielleicht sogar dauerhaft vom Tisch sein könnten mit dieser ersten Lösung?
Ja, das glaube ich wiederum nicht. Also das ist im Prinzip noch nicht aus dem Weg geräumt. Und ich denke auch, dass die Verantwortlichen das schon monitoren werden, ob sich das wirklich auch auswirkt im Hinblick auf die Schadstoffbelastung. Also es ist zunächst mal ein erster Schritt, ja, das hat Herr Becker auch schon eben so anklingen lassen, es ist ein erster Schritt, aber ob das sozusagen das Vertrauen in die Automobilwirtschaft, in die Automobilindustrie wiederherstellen kann, das wage ich zu bezweifeln. Im Übrigen möchte ich vielleicht auch noch darauf hinweisen, wir sprechen immer von 800.000 Menschen, die in der Automobilindustrie beschäftigt sind. Ich möchte das auch noch ein wenig ausdehnen. Wir haben zusätzlich noch 455.000 im Kfz-Gewerbe. Wir haben noch Branchen, die da angedockt sind. Also das fängt bei Versicherungen an und hört bei den Tankstellen auf. Also wir sind schon sehr stark abhängig von diesem Automobil, von dieser Automobilindustrie. Und insofern wäre ein stärkeres Signal schon wünschenswert gewesen.
Ganz kurze Frage und kurze Antwort. Würden Sie sich heute noch einen Diesel kaufen?
Bei größeren Fahrzeugen ja, weil daran momentan zumindest mittelfristig kein Weg vorbeiführt. Im Übrigen brauchen wir den Diesel anteilig, um eben die übrigen Klimaziele einfach auch zu erreichen.
Also ich würde mir den Diesel heute nicht kaufen, sondern zumindest bis September warten. Wenn ich die neue Norm habe, die im Realbetrieb geprüft ist. Insofern sollte man das auch der Ehrlichkeit halber sagen. Mit den Fahrzeugen werde ich sicherlich auch zukünftig noch in Städte fahren dürfen.
Das denke ich. Das passt in mein Zeitfenster.
Gut, okay. Na gut, wer heute das Geld liegen hat, der kann es ja noch einen Monat liegen lassen. Zinsen gibt zwar keiner da drauf, aber es wird ja wahrscheinlich auch in diesem einen Monat nicht weniger. Also von daher könnte ich mir vorstellen. Und wenn das kommt, was zumindest ja auch Stefan Weil gesagt hat, der Ministerpräsident von Niedersachsen, dass man vielleicht sogar so Prämien bekommt, wenn man sich auf ganz neue Diesel einlässt, ich meine, dann wird das ja wahrscheinlich irgendwann nochmal ein lukratives Geschäft für jeden einzelnen Autokunden und natürlich für die dazugehörige Wirtschaft. Gut, wir wollen es diskutieren heute. Ist der Diesel ein Auslaufmodell, was Politik und Autobranche ändern müssen? Das wollen wir auch mit Ihnen diskutieren, dann sagen Sie uns gerne Ihre Meinung über 08000 441777 08000 441777. Unser Thema heute, der Dieselgipfel. Ist der Diesel ein Auslaufmodell? Was können Politik und Autobranche vielleicht noch darüber hinaus machen? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, kostenlos 08000 441777. Peter Müller aus Wolfsburg, guten Abend.
Guten Abend. Ja, ich bin aus Wolfsburg und das war bis vor einiger Zeit peinlich wegen dem VfL, jetzt wegen Volkswagen. Ich bin aber der Liebe wegen nach Wolfsburg gezogen und ich fahre eine Hyundai, einen Diesel. Ich bin selbstständig und ich fahre etwa 50.000 Kilometer im Jahr. Ich weiß nicht, wie Hyundai zur Euro 6 Norm steht, wo die geschummelt haben, da ist nichts drüber zu hören in den Medien. Meine These ist, wenn wir es richtig machen wollen, müssen wir zurück zu Pferde, Fuhrwerk und Fahrrädern. Weil das ist eine Lachnummer, wenn wir jetzt in Hamburg Straßen sperren für LKW mit hohen Stickoxid-Emissionen. Auf der anderen Seite docken dort die Schiffe an und die Motoren laufen die ganze Zeit, um die Elektrik am Laufen zu halten. Hamburg wäre wesentlich sauberer, wenn das Problem mit den Schiffen gelöst wäre. Dann heißt es, steigt um auf Elektromobilität. Das bedeutet aber, dass eine sehr hohe Umweltbelastung beim Bau der Batterien entsteht. Steigt um auf Benziner. Wir haben höheren Verbrauch und CO2-Emissionen. Im Grunde geht es darum, dass wir möglichst neu kaufen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und die Dummen sind letztlich wir. Ja, fahre ich jetzt elektrisch, dann fahre ich mit möglicherweise Atomstrom oder Kohlestrom, weil das alles ja aus einem Strompool kommt. Das Ganze wird aufgeblasen und es wird nur noch selektiv gesehen. Wir haben ja eine globale Verantwortung, wenn es um die Gesamtumweltbelastung geht, würde ich doch sagen, ja okay, kein Fuhrwerk, kein Pferdekarren, sondern recyceln. Ich habe das spreche ich jetzt Halbwahrheiten aus und das ist nicht richtig durchdacht, aber ich schaue jetzt zum Beispiel in mein Büro, mein Laptop läuft super, er ist recycelt und aufgeboostet worden und tut seinen Dienst. Ich habe 3 Laserdrucker, ich habe mir keine neuen gekauft, ich habe sie im Recyclinghof gekauft, die wurden von einem Werkstattmeister überarbeitet und geprüft. Ich muss also keine neuen Geräte kaufen, damit spare ich sehr viel Emissionen und Rohstoffe. Aber daran mag keiner denken, weil das kostet ja, das bringt ja kein Geld, das hält die Wirtschaft nicht im Sprung. Mhm. Also in welchem Rad drehen wir uns eigentlich und wie kommen wir da vernünftig raus? Ich denke, Recycling wäre eine Möglichkeit und ich glaube, dass auch Recycling bei Autos durchaus möglich wäre. Mein nächstes Handy wird kein Samsung Galaxy S10 sein, sondern ein refurbished Galaxy S6.
Nun haben wir genug Werbung gemacht. Sie haben jetzt ja erwähnt, dass Sie Hyundai-Kunde sind. Wir wollen, aber Sie haben am Eingang Ihres Statements eine kurze Frage gestellt. Die würde ich gerne mal weitergeben an die Experten. Wie ist das eigentlich bei diesen nicht-deutschen Autoherstellern? Gab es da auch, Peter Hornung, irgendwelche Schwierigkeiten? Oder ja, wir reden ruhig mal von Schummeleien. Gab es die da auch?
Ja, die gab es auch. Also bei den Franzosen, bei PSA, Peugeot, Citroën, gab es wohl sowas in der Richtung. Und bei Fiat wissen wir es, beim Fiat 500X zum Beispiel, der hat eine Abschalteinrichtung, da geht halt die Abgasreinigung nach 23 Minuten aus, also 20 Minuten, gut 20 Minuten dauert der Test, nach 23 wird die plötzlich so sukzessive runtergefahren. Es gibt jetzt ein Update für den 500X. Wir lassen das gerade untersuchen und die ersten Ergebnisse weisen auch darauf hin, dass es nicht hundertprozentig ist. Also es gibt ausländische Hersteller, die haben da auch was gemacht. Rein technisch ist das auch alles vorstellbar, dass das sehr, sehr viele Hersteller mehr oder weniger manipuliert haben. Ob jetzt das tatsächlich immer illegal war oder nicht, sei dahingestellt.
Wir haben eine sehr deutliche Meinung zum Thema Diesel nochmal bekommen, und zwar von Thomas Weber aus Göttingen. Der schreibt, Dieselmotoren müssen perspektivisch vom Markt genommen werden, möglichst schnell. Dieselfahrzeuge waren und sind seit jeher Dreckschleudern. Hinter den Fahrzeugen kann dies begutachtet werden, ganz ohne Industrieexpertise, da deren Motoren von der deutschen Automobilindustrie wegen eines Technologievorsprungs gegenüber Konkurrenten gerne gepusht wurden, sind diese über Jahrzehnte hinweg mit betrügerischen Sauberkeitsversprechen weiter in den Markt gedrückt worden. Das Gefühl kann man möglicherweise haben. Herr Becker vom ADAC, Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie zurzeit keinen Diesel kaufen, aber grundsätzlich haben Sie es nicht ausgeschlossen. Können Sie die Meinung hier nachvollziehen, dass da möglicherweise auf das falsche Pferd gesetzt wurde?
Also möglicherweise ist es aufs falsche Pferd gesetzt worden. Allerdings die Aussage, dass der Diesel nicht sauber ist, wenn die technischen Gegebenheiten eingehalten werden, diese Auffassung kann man eben nicht vertreten. Wir sehen es ja beim LKW, der seit 13 Jahren, glaube ich, diese SCR-Technik hat, den Katalysator hat, der ist ja deutlich sauberer. Herr Müller sprach vorhin die Belastung in den Städten an. Natürlich, das eine tun bedeutet nicht, das andere zu lasten. Das heißt, beispielsweise auch in Kiel muss natürlich im Hafenbereich dafür so gesorgt werden, dass die Schiffe nicht das Schwerdiesel dort verbrennen. Das ist natürlich auch umweltschädlich in diesem Sinne. Aber die städtische Belastung kommt überwiegend durch den PKW. Das, glaube ich, muss man zugestehen. Und da sollte man auch nicht drum herum reden. Ich sehe im Grunde auch, oder hätte die Nachrüstung, und zwar die technische Nachrüstung, auch als Chance für die Automobilindustrie gesehen. Es ist sicherlich eine Brückentechnologie. Gucken Sie nach Frankreich, gucken Sie nach England, gucken Sie nach Norwegen. Dort sind Beschlüsse da, wann Dieselfahrzeuge nicht mehr zugelassen werden. Insofern verengt sich der Markt auch für die deutschen Hersteller sichtbar. Man kann nicht ausschließen, dass China irgendwann mal sagt, es wird überhaupt kein Dieselfahrzeug, möglicherweise nur noch abgespeckte Benzinfahrzeuge, ansonsten nur noch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, Wasserstoff oder Elektromobile zugelassen.
In China dann?
In China, oder das wissen wir alles nicht. Mhm. Nur diese Dieseltechnologie, die ja auch Verbraucher schützend ist in dem Sinne, dass nicht jeder enteignet wird. Wir haben jetzt im Grunde genommen ja doch die Gefahr, sie wollen die alten Diesel verkaufen, der hatte 10.000, 15.000 Euro noch Wert vor einem Jahr. Gut, mit normalen Minderungen wäre er vielleicht jetzt bei 7.000, 8.000 Euro, jetzt kriegen sie noch 2.000, 3.000 Euro, weil kein Mensch das Ding mehr kauft. Das heißt, es müsste diese technische Möglichkeit des sauberen Diesels müsste jetzt sofort umgesetzt werden. Sofort mag sein, wie glaube ich am Anfang schon sagte, das dauert sicherlich ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre dauern. Aber nur die Software angleichen zu machen, reicht eben nicht.
Okay. Machen wir an der Stelle erstmal noch eine kleine Pause. Wir haben auch ganz viele Hörer an der Leitung. Wir wollen die natürlich alle zu Wort kommen lassen. Liane Launhardt aus Bedemark, guten Tag.
Namt Herr Kuhn und in die Runde. Ich möchte aus tiefster Überzeugung hoffen, dass ich Ihre Frage mit hoffentlich beantworte und hoffentlich bald. Und zwar nicht nur Diesel, sondern Verbrennungsmotoren generell. Fossile Ressourcen sind doch viel zu wertvoll, um sie energetisch oder thermisch oder wie auch immer in solchen Weisen zu nutzen. Erstens. Und zweitens glaube ich aber, dass gleichzeitig vielleicht man die Hoffnung haben darf, dass die deutsche Automobilindustrie für ihr Verschlafen der E-Mobilität vielleicht sich selbst damit belohnt, dass sie diesen Irrweg erst gar nicht einschlägt, sondern gleich auf völlig schadstofffreie Antriebe, sprich Brennstoffzellen, setzt. Das wäre natürlich ein wirklicher Gewinn und dann hätte dieser ganze Skandal und diese ganze Misere ja noch zu etwas Gutem geführt. Nun weiß ich, was sofort kommt, geht nicht, Wasserstoff ist zu teuer und, stimmt alles nicht mehr, stimmt alles überhaupt nicht mehr. Und da kann ich nur sagen, think big, nämlich nicht nur an den Verkehr, sondern auch an unsere überhaupt Stromversorgung. Autos mit schmutzigem Strom, das hat ja mein Vorredner schon gesagt, und die Batterien in ihrer Herstellung, fürchterlicher ökologischer Fußabdruck, weiß ich alles. Zusätzlich dann noch schaffen wir uns eine Abhängigkeit von Lithium. Ich bitte Sie, wenn dann der eine Ausbieter ausfällt, was ist denn dann? Also das sind doch alles Wege, die sollte man nicht einschlagen. Ja. Und wir haben doch die Möglichkeit, durch Windgas Wasserstoff in rauen Mengen und zu guten Preisen herzustellen. Elektrolyseure der neuesten Generation haben Effizienzgrad von 60%. Da müssen Sie erstmal woanders suchen.
Okay, Frau Launhardt, das würde ich.
Noch ein Punkt.
Ja, gut, ein Punkt.
Und der ganze Netzausbau würde fast überflüssig, denn wir haben flächendeckend in Deutschland Gasnetze. Ja. Und dezentral dann wieder daraus Strom zu gewinnen oder thermisch zu nutzen, das ist doch alles kein Problem. Also die Politiker müssten da mal ein bisschen mutiger werden. Nicht immer pacta sunt servanda und die Netzbetreiber haben ihre Verträge und so weiter, sondern wirklich mal was im Sinne der Leute hier zu tun und vor allen Dingen im Sinne des Klimawandels. Brennstoffzellen, Autos haben null Abgase,
gut,
nur ein paar Wassertropfen.
Frau Launhardt, das lassen wir uns jetzt.
Das wäre doch ein sofortiger Weg in eine ganz neue Welt.
Mobilitätsmöglichkeit. Die wollen wir jetzt gleich mal diskutieren mit Professor Stefan Reindl als stellvertretender Direktor vom Institut für Automobilwirtschaft. Herr Professor Reindl, kann man das so sagen, dass man möglicherweise jetzt schon wieder in völlig falsche Richtungen denkt? Wir haben es ja auch von einigen Hörern schon gehört, wir haben es auch von einigen E-Mail-Schreibern gehört. Peter Bayer zum Beispiel aus Bremen sagt, Diesel hat sich diskreditiert, E-Mobilität steckt auch noch in den Kinderschuhen, Umweltbilanz von E-Autos ist auch zwiespältig, wir haben das gerade angesprochen, Akkuproduktion und ähnliches. Also sind wir da möglicherweise auch schon wieder ein bisschen euphorisiert von einer Technologie, die uns letztlich doch nicht so viel weiterbringt? Und gibt es andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, will ich Ihnen auch noch sagen, bevor Sie dann antworten, die Idee von Wolfgang Tauchert aus Hamburg, der schreibt, ich höre in allen Medien immer nur, dass es nur die Möglichkeit einer Softwareaktualisierung oder eine Stilllegung gibt. Ich höre nichts von neuen Dieselsorten. Dieser Kraftstoff auf Basis von Erdgas soll fast vollständig und sauber verbrennen. Sagen Sie uns mal was dazu. Gibt es sowas und sind das zukunftsträchtige Technologien?
Ja, das ist jetzt natürlich sehr viel.
Ja, aber Sie waren ja lange auch nicht dran.
Ich dachte, dass ich dran bin. Also, ich würd gerne beginnen mit Elektromobilität und mit Wasserstoffantrieb. Es ist in beiden Fällen so, dass beide Antriebsformen im Prinzip bestimmte Schwächen heute noch aufweisen. Also die Technologie ist sowohl beim Wasserstoff wie auch bei der Elektromobilität momentan noch nicht so komfortabel, wie wir das heute von einem Automobil gewohnt sind. Bei der Elektromobilität ist es die Reichweite, beim Wasserstoff ist es letztendlich die Betankung. Bei beiden Antriebsformen haben wir das Problem, dass wir keine Infrastruktur noch aufgebaut haben. Ja? Also das braucht eben Zeit. Und deswegen brauchen wir schon noch eine gewisse Zeit, mittelfristig eben mit Verbrennungsmotoren. Und der dritte Aspekt ist ganz einfach auch der, sowohl die Elektromobilität als auch Hybridfahrzeuge sind derzeit relativ teuer. Das wird sich aber dann nivellieren, wenn diese Fahrzeuge in die Masse kommen. So, wir brauchen also diese Brückentechnologie, ich will es jetzt auch nochmal bemühen, dieses Wort, Verbrennungsmotor, eine bestimmte Zeit. Insofern bin ich auch ein Fan davon, dass es eben Leitplanken gibt durch die Politik, beispielsweise einen Termin. Ob das nun jetzt 2030 ist oder 2040, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Also das ist auch wieder ein Aushandlungsprozess, den wir einfach mit der Industrie sicherlich machen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt gerade die deutsche Automobilindustrie mordsmäßig hinterherhinkt. Das wird ja auch sehr oft behauptet, wenn man sich heute anguckt, wie viele Elektroautos angeboten werden, auch Gasantriebe, die angeboten werden, wobei ich schenke dem Gasantrieb wenig Vertrauen oder ich glaube, dass der wenig Chancen haben wird, weil wir eben auch wieder von fossilen Brennstoffen sprechen. Wasserstoff lässt sich über regenerative Energien herstellen, genauso wie Strom. Also das muss man, das wird man sehen. Wir werden möglicherweise auch einen Energiemix haben bei den Antriebsformen in Zukunft. Also, aber bei beiden Antrieben oder auch wenn wir jetzt den Gasantrieb noch hinzunehmen, brauchen wir ein Stück weit noch, bis wir eben die Infrastruktur, bis wir eben die richtigen Verhältnisse, die technischen Verhältnisse geschaffen haben, brauchen wir eben noch den Verbrennungsmotor. Und dann, um eben auch den Menschen auf der einen Seite, aber auch der Industrie Sicherheit zu geben, wann wird denn der Schritt kommen von den Verbrennungsmotoren hin zu neuen Antriebsformen, ist es tatsächlich notwendig, dass eben die Politik sagt, hier ist eine Leitplanke und ihr könnt euch darauf einrichten und ihr habt genug Zeit, um eben diese Antriebsformen dann auch zu entwickeln. Wir werden dafür sorgen, dass auch die Infrastruktur steht. Also wir müssen systemischer denken. Wir können nicht punktuell ansetzen. Das ist das Gleiche wie jetzt diese Fonds mit Geldern für die Städte. Das ist wieder so ein punktueller Ansatz. Mir fehlt immer das Systemische. Ja, wo passt das denn in diese ganze Mobilitätslandschaft? Ja, also das ist etwas, was ich heute wirklich auch vermisst habe, dass man gleich in diesem Atemzug eben auch die Zukunftsthemen der Mobilität im Allgemeinen mit angepasst.
Na, dafür waren die 3 Stunden vielleicht dann doch zu kurz. Da muss man hoffen, dass es noch weitere Treppen geht.
Aber da wird jetzt wieder ein Punkt aufgemacht, ein Ansatz aufgemacht, wo ich mich frage, wie soll das ja auch der Otto-Normalverbraucher verstehen? Jetzt wird da irgendein Geld ausgegeben, ja, wie werde ich das dann spüren? Also das ist für mich wieder das Fragezeichen, wo ich sage, wo ist denn die Sinnhaftigkeit wieder dieser Aktion?
Naja. Unser Thema heute in der Redezeit. Was Politik und Autobranche ändern müssen. Heute gab es ja den sogenannten Dieselgipfel. Wir haben jetzt schon geklärt, ist der Diesel ein Auslaufmodell? Unsere Experten hier im Haus sagen, nee, wohl eher nicht. Manche sagen, es ist auf alle Fälle noch für ein paar Jahre eine wichtige Technologie, die wir brauchen, bevor wir dann möglicherweise völlig neue Antriebstechnologien haben. Wir wollen das aber mit Ihnen diskutieren. 08000 44 1777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer. 08000 44 1777, die kostenlose Servicetelefonnummer. Jetzt wollte ich gerade Michael Recher aus Lüneburg ansprechen, aber der ist, glaube ich, gar nicht mehr in der Leitung herinnen, weil er schon so lange warten musste. Nicht etwa auf ein neues Auto, sondern auf die Teilnahme an der Sendung. Michael Recher aus Lüneburg, sind Sie da? Nein.
Ich hätte zwei Diesel anzubieten.
Ich meine auch noch drauf.
Das kann ich noch überbieten.
Wenn ich kurz zu dem Einwand, nicht systemisch genug. Gut, ja. Auf der einen Seite sicherlich richtig, auf der anderen Seite ist es natürlich so, es muss natürlich auch ein Umdenken bezogen auf die Verkehre in den Städten stattfinden. Dass das so in weiten Teilen nicht weitergehen kann, scheint mir auch relativ klar zu sein. Hm. Es können durch Anreize, es können durch systemische Änderungen auch in den Städten Verbesserungen gemacht werden. Ein ganz klares Beispiel ist Verbesserung des ÖPNV. Die Vernetzung der Verkehre, also intermodale Verkehre zwischen PKW, wenn ich in der Peripherie wohne, außerhalb der Städte, dass ich an die Städte rankomme, dass ich dort geeignete Parkplätze finde, um dann weiterzukommen, den ÖPNV zu verbessern. Das sind ja alles Maßnahmen, die man theoretisch unter diese 250 Millionen, die der Fonds wohl ausmachen soll, fassen kann.
Das wurde ja aber heute bei dem Gipfel, glaube ich, auch direkt angesprochen, dass man den ÖPNV verstärken will, verbessern will.
Genau, bloß diese Ideen gibt es ja schon seit Jahren, um nicht zu
sagen,
seit
Jahrzehnten.
Und ich kann Ihnen zig Broschüren, die der ADAC gemacht hat, vorlegen, wo wir Vorschläge gemacht haben, wo auch zum Teil in Städten das tatsächlich umgesetzt wird und auch mit Erfolg umgesetzt wird, wo es also Best-Practice-Beispiele gibt. Nur in der Tat, und da muss man schon auf die einzelnen Städte gucken, Sie können das nicht überstülpen. Für jede Stadt ist nicht jedes System gleich geeignet. Ja. Das ist das eine. Ja. Das andere ist, natürlich, es war im Grunde auch schon ein Fehler, als die NPE, also die Nationale Plattform Elektroenergie, Elektroauto, gegründet wurde, dass man sich einseitig auf das Elektroauto gestürzt hat. Wir haben immer gesagt, es muss Technik offen sein, es muss antriebsoffen sein und ich sehe es nicht so kritisch im Hinblick auf die Brückentechnologie beispielsweise, dass man schon mit CNG, also mit Gas, Erdgas, noch wird arbeiten müssen. Der Brennstoff ist da, gut, es ist fossiler Brennstoff, darüber ist man sich im Klaren, der wird aber in weiten Teilen heute abgefackelt. Mhm. Bevor man das macht, wäre es doch vielleicht sinnvoller, den dann auch in den Kraftstoff, in die Bewegung umzusetzen.
Okay. Unsere Hörer, Hagen Braune aus Hamburg, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Braune.
Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie ja vor.
Wunderbar, vielen Dank. Ich habe nicht die gesamte Sendung verfolgt, aber ich habe mich eingeschaltet, weil ich das Thema, das hier jetzt angesprochen wird, die Verteufelung der Verbrennungsmotoren, eigentlich nicht verstehen kann. Das ist politisch motiviert. Das hat man jetzt im Vorfeld durch die Statements aller Politiker gehört. Wenn man anderen Wissenschaftlern mal eine Plattform gäbe, die sich mit dieser Technik, Verbrennungsmotoren, auseinandersetzen, sehr stark. Ich hatte gerade gestern in den Tagesthemen ein Interview gehört von einem Professor aus Karlsruhe, der mitgeteilt hat, dass Verbrennungsmotoren einschließlich Diesel so weit entwickelt werden können, dass sie sogar mit null Emissionen bald da sein können, dann kann ich überhaupt nicht verstehen, dass diese tolle Entwicklung des vorigen Jahrtausends oder vorvorigen Jahrtausends so runtergeredet wird. Denn eines ist doch klar, eine Verbrennungsmaschine mit null Emissionen ist mit Sicherheit ungleich ökologisch umweltfreundlicher als jedes Elektromobil, das ja wesentliche Ressourcen, die nicht wiederkehren in dieser Erde, vernichtet werden, wie alle möglichen seltenen Erden und was man für Batterietechnik noch alles braucht. Und deswegen verstehe ich nicht, dass dieses Thema auch von den Journalisten jetzt so politisch ausgebreitet und verteufelt wird, um die Bevölkerung zu verängstigen.
Nun, wir fragen ja heute, ist der Diesel ein Ausnahmemodell? Wir behaupten es nicht. Das ist schon ganz wichtig. Das wollen wir heute auch mit unseren Gästen besprechen. Aber vielen Dank, Hagen Braune, für die Anmerkung. Lars Gauster aus Dannenberg, guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie. Also ich habe für mich auch das Thema VW und Dieselgeschichte geht bei mir in Fleisch und Blut über, weil mein Thema ist, wir sind seit Kindesbein an mit VW verwachsen, durch Kfz-Reparaturenbetrieb von meinem Vater. Und ich bin auch eigentlich immer noch jemand gewesen, der bis, ich sag mal, vor 3-4 Wochen hinter VW stand. Mittlerweile nicht mehr. Meine Tendenz wird irgendwo dahin gehen, dass ich mir einen Japaner kaufe, beziehungsweise einen Stromer kaufe und da eben halt die Emissionswerte wesentlich besser sind. Und erstaunlich ist es, dass die Firmen, die jetzt alle schreien, wir können mithilfe der Software die Emissionen angeblich runterdrücken. Warum kommt das jetzt auf einmal? Warum passiert es jetzt nach dem ganzen Skandal? Auf einmal ist es Software da, wo man mit in der Lage ist, auch ein Auto so angeblich umweltfreundlich zu machen, dass es weniger Schadstoff ausstößt. Das kapiere ich nicht.
Warum das nicht schon vorher passiert ist?
Ja, genau.
Ja, gehen wir mal weiter. Die Meinung hier an Peter Hornung, meinen NDR-Info-Reporter-Kollegen aus dem Reporterpool. Glauben Sie denn auch, dass mittlerweile sozusagen die deutschen Automobilfirmen im Image so weit geschädigt sind, dass man, wenn man jetzt über neue Technologien spricht, auch vielleicht über neue Antriebstechnologien spricht, dass man da sagt, ja, also da sind dann auch viele bisherige deutsche Käufer offen, weil sie sagen, nee, dann gucke ich mir doch mal den weltweiten Markt an, das Vertrauen ist dahin.
Ich befürchte das auch, dass das Image soweit geschädigt ist. Auch wenn ich das Verhalten der Hersteller anschaue, auch wenn ich zum Beispiel Herrn Müller heute höre, den VW-Chef, wie er aufgetreten ist, mit welcher Arroganz er auch aufgetreten ist. Da glaube ich tatsächlich, dass sich viele auch für Autos anderer Hersteller entscheiden werden. Ich selbst überlege das. Ich habe auch einen Betrugsdiesel zu Hause stehen und ärgere mich natürlich auch. Aber man muss ganz klar sagen, die deutschen Autos, das sage ich nach 2 Jahren Recherche zum Dieselskandal, sind technisch tatsächlich immer noch ganz weit vorne. Die sind es tatsächlich, das hört sich an wie Hohn. Dem Dieselbesitzer in mir ist das auch irgendwie, erscheint so ein bisschen als kognitive Dissonanz so, das eine passt nicht zum anderen, aber so ist es tatsächlich. Wir haben den Diesel soweit, oder die Autohersteller und die Politik haben den Diesel soweit gebracht bis zu diesem Tag heute, weil die Schere zwischen Prüfstand und Realität immer weiter auseinander ging. Die Politik und die Autohersteller haben sich durch die Jahre gelogen. Die Politik wollte es nicht genau wissen, die haben sich beschwichtigen lassen. Mhm. Es ist ein Aufsichtsversagen. Das Kraftfahrtbundesamt war nicht mehr als ein Grüß-August in dieser ganzen Geschichte. Und die Lobbyisten haben volle Arbeit getan. Und ansonsten hat sich das vom US-Jetta, der so quasi das Ausgangsmodell des VW-Dieselbetrugs war im Jahr 2006, über die Jahre hin immer weiter auseinanderentwickelt. Der Schadstoffausstoß ist immer weiter gestiegen und man hat mit Software nachgebessert, sodass man tatsächlich auf dem Prüfstand die Autos durch die Abgasprüfungen bekommen hat. Und so hat sich das jeder zu Recht gelogen. Aber ich frage mich natürlich auch als Autobesitzer, was ist mein Anteil? Hätte ich einen Teil davon wissen können? Und ich glaube, ja, vielleicht trotz des ganzen Betrugs. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ein Konzern wie Volkswagen betrügt. Aber ich hätte vielleicht wissen können, dass der Diesel doch nicht so sauber ist, wie man mir tatsächlich in der Werbung es erzählt hat. Mhm.
Muss ich auch mal aus persönlicher Sicht sagen, Ulrich Klaus Becker als Vizepräsident für Verkehr beim ADAC, ist das tatsächlich irgendwie falsch gelaufen? Also ich habe früher auch mal gehört, Diesel ist was Schmutziges und irgendwann hieß es, nee, wenn du einen Diesel kaufst, also dann wird sogar steuerlich gefördert die ganze Geschichte und ist auch ganz sauber und seitdem fahre ich in der Tat Diesel, weil ich das dann irgendwann auch ganz richtig und ganz toll fand. Sind wir da mit falschen Werbeversprechungen gelockt worden oder haben wir uns da blenden lassen? Konnten das die Verbraucher, wie die wir sind, überhaupt ahnen und wissen, dass da ganz andere Dinge eine Rolle spielen?
Also ich glaube, die konnten es nicht ahnen. Und insofern kann ich diesen Ansatz nicht ganz teilen. Ich habe aus beruflichen Gründen gelegentlich Verfahren gemacht gegen Automobilhersteller im Hinblick auf deren Versprechen, bestimmte Verbräuche, die dann dieser DIN-Norm entsprachen, zu erreichen. Habe dann versucht, weil die Abweichung im Realbetrieb sehr hoch waren, jetzt aus einer beruflichen Tätigkeit heraus, zu erreichen, dass die Hersteller die Fahrzeuge zurücknehmen. Das hatte nichts mit diesen ganzen Manipulationsgeschichten zu tun. Das ist 6, 7, 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre her. Und es wurde dann immer festgestellt durch aufwendige Gutachten, dass in der Tat in der Testsituation die Fahrzeuge die Normverbräuche hatten. Das heißt, selbst die aufmerksamen Automobilkäufer, die sagten, Mensch, irgendwas stimmt da doch nicht zwischen den Richtwerten, die wir bekommen haben, den Verbräuchen, die als Normverbräuche und den Tatsachen, geht schon weit auseinander. Mhm. Wir selbst als ADAC haben ja auch einen Ökotest seit vielen, vielen Jahren. Dort haben wir ja auch festgestellt, dass im realen Test sehr viel hohe Abweichungen, ganz andere Werte da sind. Das ist auch in den Ministerien gegangen, aber letztendlich
nicht
hat sich
in die Öffentlichkeit gedrungen.
Keiner hat sich dafür interessiert, muss man sozusagen. Es war einfach nicht schick, dieses Thema anzugehen. Und insofern ist, ob man nun auf Werbesprüche reingefallen ist oder wie auch immer, dem Verbraucher, glaube ich, sollte man am wenigsten den schwarzen Peter zuschieben. Im Gegenteil.
Aber apropos Peter, Peter Hornung wollte noch was sagen.
Ja, aber nicht der schwarze Peter jetzt.
Ich hatte ein Dokument, ganz kurz, jetzt geht, wir haben noch
ein Dokument nachdenklich gemacht, das ich vergangene Woche gelesen habe in einem Konglomerat von vertraulichen Audi-Papieren. Da stand drin, Kundenzufriedenheit versus Clean-Diesel-Strategie. Das waren die zwei Pole, die versucht haben auszutarieren. Mhm. Und da hat die Vertriebsabteilung gesagt, Kundenzufriedenheit ist viel wichtiger. Warum kaufen Leute Autos? Wegen der Leistung, wegen des Komforts, wegen des Verbrauchs. Umweltfreundlichkeit stand nie ganz oben. Mir hat mein Ingenieur gesagt von VW, wenn ich gesagt habe, dieses Auto, ich mache es noch sauberer, dann haben die gefragt in der Marketingabteilung, was kostet das? Dann hat er gesagt, es kostet nochmal 10 Euro pro Auto. Dann haben die gesagt, vergiss es. Das ist kein Argument, Autos zu verkaufen.
Mhm. Gut, das ist jetzt aber für die Automobilindustrie. Also wir Verbraucher konnten es nicht ahnen im Grunde. Sie haben ja gerade vorhin gesagt.
Konnte man es nicht, aber natürlich ist Umweltfreundlichkeit
die falschen Punkte gesetzt.
Prinzipiell nicht der Treiber, richtig, ein Auto zu kaufen. Okay. Ne?
Klaus Holz aus Hamburg, guten Abend.
Hey, ja, schönen guten Abend. Ich wollte auf das Vertrauen hinaus. Ich sehe da einen analogen Fall. Wir hatten ja vor einigen Jahren die Sache mit den Organspenden. Die sind schlagartig zurückgegangen, weil die Strukturen nicht stimmten, auf die Hälfte. Und so ähnlich haben wir es jetzt auch. Wenn an den Strukturen, finde ich, nichts geändert, sondern wenn das weiter beim Verkehrsministerium bleibt, wenn da weiter solche Betrügereien möglich sind oder die Kunden den Eindruck haben, diese Betrügereien sind möglich, dann wird der Diesel wahrscheinlich auch nie wieder auf die Beine kommen. Es bleibt ja alles beim Alten.
Also düstere Perspektive für den Diesel.
Finde ich. Ich wüsste nicht, ich würde mir doch heute keinen Diesel kaufen.
Okay. Ja,
das war dieser analoge Fall zu den Organen, so ähnlich die Betrügereien damals und die Betrügereien hier. Und das hat sich nicht erholt.
Ja, danke, Herr Holz aus Hamburg. Wilhelm Wolfing aus Minden, guten Abend.
Ja, hallo, wunderschönen guten Abend. Die Betrügerei, um das kurz zu sagen, die betreiben wir als Verbraucher selber. Jeden Morgen, wenn wir irgendwo losfahren, auf der Straße sind, fahren wir mit 200, 250 durch die Gegend. Uns interessiert überhaupt gar nicht, was da hinten rauskommt oder nicht. Und jetzt kritisieren wir die Autoindustrie und müssen uns auch selber mal kritisieren. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Denn wir sind diejenigen, die auch bestimmen können. Und wir ahnen wohl, was passiert, wenn ich schnell fahre. Also man kann nicht sagen, wir Verbraucher sind ahnungslos, was sie mit uns machen. Wir wissen jeden Morgen, was wir tun. Jeden Morgen. Und wir tun es trotzdem. Und ich finde, da sollten wir uns auch selbst kritisieren und nicht nur Diesel oder Autoindustrie.
Ja, gebe ich mal weiter an Professor Stefan Reindl als stellvertretenden Direktor am Institut für Automobilwirtschaft. Sind wir Käufer und wir Verbraucher letztlich auch an den falschen Werbeaussagen interessiert? Also ist uns die Umwelt letztlich doch erst an vierter oder fünfter Stelle wichtig aus Ihrer Beobachtung heraus?
Ja, das ist nicht nur meine Beobachtung, sondern das ergeben viele Befragungen, die es eben zum Kaufverhalten gibt, dass die Umweltthematik eigentlich relativ weit hinten von der Rangfolge steht. Und die Menschen sind eigentlich jetzt erst wach geworden, wenn man so will, im Hinblick auf diese Fahrverbote, die eben drohen. Das muss man einfach eingestehen, inwieweit man die Verantwortung der Konsumenten da einfordern kann, das möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht beurteilen. Auf der anderen Seite muss man aber auch die Verantwortung der Automobilindustrie sehen. Und das ist eben, wenn man jetzt diesen Abgasskandal im Grunde betrachtet, das ist einfach enttäuscht worden. Durch dieses Verhalten hat man sehr stark an der Glaubwürdigkeit dieser Automobilindustrie ganz einfach genagt. Und ich bin da auch bei Ihnen, dass man, was heute geschehen ist, die Glaubwürdigkeit meines Erachtens nicht positiv beeinflusst hat. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Erwartungshaltung der Menschen eine andere war. Also, dass man wirklich Fakten geschaffen hätte, dass eben mit diesen Dieseln nichts passieren wird. Dass die Automobilindustrie wirkliche Maßnahmen ergreift, um eben die zu retten sind, die Fahrzeuge, die man technisch umrüsten könnte. Wenngleich ich nochmals sagen muss, wir bräuchten da viel zu viel Zeit. Aber das ist die Erwartungshaltung letztendlich. Ja, diese Signalwirkung, die wird uns noch lange zu schaffen machen. Und wenn wir jetzt das noch, ich will jetzt nicht noch ein Fass aufmachen mit diesem Kartellskandal, was auch immer da rauskommt.
Anderes ich glaube, Thema,
so viel wird da nicht rauskommen. Aber das ist halt nochmal on top und nagt wiederum an der Glaubwürdigkeit und am Vertrauen gegenüber dieser Industrie. Also das ist schon eine sehr verfahrene und sehr komplexe Situation. Und man lässt eben die Kunden irgendwie auch im Regen stehen. Ja, was soll, also mit diesem Ergebnis heute wird diese Kaufzurückhaltung, die wir ja schon haben, wird die nicht aufgehoben. Also das ist einfach der Fakt, den ich heute feststelle. Und das finde ich schon ein wenig bedenklich im Hinblick auf das, was jetzt auf uns zukommt.
Eine Frage noch an Ulrich Klaus Becker, den Vizepräsidenten für Verkehr beim ADAC. Sie saßen ja heute nicht mit am Tisch, also nicht nur Sie persönlich, sondern auch Ihre Organisation saßen nicht mit am Tisch. Umweltverbände saßen nicht mit am Tisch. Haben Sie auch das Gefühl gehabt, dass da mal erstmal nur was repariert werden soll, bevor man dann wirklich mal irgendwann sich tatsächlich gemeinsam mit ganz, ganz vielen Akteuren an einen Tisch sitzt, um tatsächlich ein neues Mobilitätskonzept für Deutschland zu entwickeln? Also war das heute wirklich nur so ein Zwischenstep oder ein erster Step, um die Leute erstmal wieder ein bisschen zu beruhigen?
Also closed shop, den Eindruck muss man schon haben. Wir haben es auch sehr bedauert, ich habe es auch vorher eingefordert, dass auch die Verbraucherschutzverbände, auch wir dabei sind. Dem ist nicht Rechnung getragen worden. Ich hätte ein solches Ergebnis heute nicht positiv verkauft, auch wenn ich da gewesen wäre. Hätte das Wort erhoben und gesagt, ihr Automobilindustrie habt die Chance, das Vertrauen wiederherzustellen, indem ihr weitere Maßnahmen macht. Und das ist das, was ich überhaupt nicht begreife, dass bei den hohen Herren offenbar nicht erkannt wird, dass das Vertrauen einen wesentlichen Einfluss haben wird. Es ist ja von mehreren Hörern jetzt angesprochen worden. Die Wegwendung vom Diesel hin zum Benziner. Der nächste Punkt ist, und das wird man fordern müssen, dass die CO2-Grenzwerte gesenkt werden. Wir haben uns immer schon für deutlich niedrige CO2-Grenzwerte eingesetzt. Bisher ist es auch durch die Einflüsse der Automobilindustrie gescheitert, diese ambitionierten, aber technisch möglichen CO2-Grenzwerte zu reduzieren. Das wird die nächste Frage sein. Und da werden wir das nächste Thema haben. Und das ist eben schade. Und das ist schade, weil das Vertrauen des Verbrauchers immer mehr erschüttert und man eben die Alternativen noch nicht hat. Natürlich gibt es Power to Gas. Es gibt 1000 Ansätze, wie man zukünftig Verkehre fahren kann. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, und das muss man sagen, die Wirtschaftsschöpfung, die Wirtschaftskraft aus diesem Bereich der Mobilität insgesamt, Tankstellen, Kraftfahrzeugwerkstätten, ist schon so gewaltig, dass wenn man von heute auf morgen das abschaffen würde, wir also erhebliche Einbußen hätten. Deshalb nochmal, es ist eine Übergangstechnologie, mit der wir uns jetzt befassen, ob Benziner oder Diesel. Wir müssen sehen, dass wir das so sauber kriegen, wie es irgendwie geht. Und dann wird man in der Parallelentwicklung Alternativen entwickeln können. Und dann wird man
über neue Konzepte sprechen. Wir haben noch ein paar E-Mails kurz vor Ende der Sendung. Ulf Meyer zum Beispiel aus Hannover, der hat uns heute Nachmittag schon geschrieben und der schreibt was ganz Persönliches. Wir bewegen einen dieselgetriebenen Kleinbus aus regionalem Anbau, schreibt er. Das mit Katalysator nachgerüstete Fahrzeug wird seit 15 Jahren und damit, wie ich finde, nachhaltig nahezu ausschließlich auf Langstrecken und kaum an unserem Wohnort in der Stadt bewegt. Dort nutzen wir Fahrräder, manchmal auch ein Motorrad. Ein generelles wie partielles Fahrverbot, die blaue Plakette, hätte zur Folge, dass uns das Fahrzeug am Wohnort bzw. am Arbeitsplatz nicht mehr unmittelbar zur Verfügung stände. Ich empfinde es als Diskriminierung, wenn ich mich mangels technischer Innovationsfähigkeit der Autoindustrie vom Bulli verabschieden müsste, während mein Nachbar für 400 Meter Weg zum Kontoauszugsautomaten weiterhin seinen 8-Zylinder-Benziner bewegen dürfte. Persönliche Meinung von Ulf Meyer aus Hannover. Und eine ganz konkrete Frage, die vielleicht auch noch ganz kurz, denn der Herr Becker beantworten kann. Die kommt von Peter Schütt von Forster aus Hamburg. Er schreibt, er hat 2005 ein Fahrzeug, ein Audi mit Dieselmotor gekauft. Grund war langlebiges Produkt aus Deutschland, weniger Spritverbrauch. Neuester Umweltstandard, er sei schwerbehindert, schreibt er. Darf ich als Schwerbehinderter weiterhin fahren, auch wenn jetzt diese Rechtsgrundsätze da kommen, dass es da Fahrverbote gibt? Ist das schon bekannt? Und wenn er zur Elektromobilität umsteigen würde, schreibt er, wie komme ich in Altbauwohngebieten in Innenstadtlage an Stromanschlüsse? Vielleicht kann das Professor Reine noch mal kurz beantworten.
Also zunächst mal die erste Frage. Natürlich, selbst wenn Fahrverbote angeordnet werden, muss es natürlich Ausnahmen geben. Ich denke an Lieferverkehre auch, natürlich auch an Schwerbehinderte. Die wird man nicht ausschließen können, das wäre unmöglich. Wobei natürlich eben fiel das Stichwort Umweltzone. Das Problem ist ja, wir wissen, dass Euronorm 5 Fahrzeuge zum Teil sauberer sind als Euronorm 6 Fahrzeuge. Das heißt, wenn Sie jetzt pauschal sagen, Euro 5 Autos kommen nicht mehr rein, haben Sie damit das Problem überhaupt nicht gelöst, weil, wie gesagt, Euro 6 Norm Fahrzeuge zum Teil dreckiger sind als Euronorm 5 Fahrzeuge. Das heißt, das ist Symbolpolitik, wenn man pauschal Einfahrverbote machen würde.
Stefan Reinl, wie sieht es mit der Elektromobilität aus? Stromanschlüsse in Innenstadtlagen, Altbauwohngebieten. Können wir damit rechnen, dass sich das in den nächsten Jahren doch mal deutlich verweitert?
Ja, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Das ist eben die Problematik, welche Technologie wir auch angucken, ob das Elektromobilität ist oder ob das eine Brennstoffzelle ist. Wir haben momentan die Infrastruktur noch nicht. Und das wird eben dauern. Ich vermag das jetzt nicht zu sagen, ob das jetzt 5, 10 Jahre sind, aber wir brauchen eben, bis wir so weit sind, dass wir ein flächendeckendes Netz haben, bis in den letzten Winkel sozusagen, brauchen wir eben Zeit. Und das ist ein Hindernis für viele, heute schon ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, obwohl sie vom Nutzungsverhalten dafür geeignet wären.
Ja. Unsere Redezeit heute zum Thema ist der Diesel ein Auslaufmodell. Anlass natürlich der Dieselgipfel heute in Berlin. Wir fragten, was Politik und Autobranche ändern müssen. Wir haben viele interessante Anregungen von Ihnen bekommen. Und gab es ja heute tatsächlich diese Geschichte mit diesem Software-Update, das da in den nächsten Monaten, vielleicht ja sogar Jahren vorgenommen wird an den unterschiedlichen Fahrzeugen der Euro 5 und Euro 6 Norm. Nun wollen wir mal hören, nochmal vielleicht gegen Ende der Sendung von den Praktikern, in unserer Runde, wie wird das jetzt konkret aussehen? Peter Horn, können Sie sich das vorstellen? Werden die jetzt angeschrieben, die Käufer von diesen Fahrzeugen? Ja. Und dann müssen die in die Werkstatt. Und wissen Sie, wie lange sowas dauert? Haben Sie sich damit immer beschäftigt?
Ich habe es halt in meinem eigenen Auto gesehen.
Ja.
Da kam der erste Brief, glaube ich, im vergangenen Sommer. Das heißt im Sommer 2016, nachdem der ganze Skandal im September 2015 angefangen hat und man ab da wusste, dass dieser Motor von VW, der auch bei Seat verbaut ist, tatsächlich betroffen ist. Das wird eine Weile dauern. Das ist technisch, das muss natürlich alles programmiert werden, es muss organisiert werden. Die Leute müssen da auch hinkommen und die große Frage ist, das Ganze ist freiwillig. Nach dem, was man tatsächlich von den Updates bei Volkswagen hört und tatsächlich auch von Fahrern, dass es eben auch mal nicht so gut aussehen kann oder richtig schief gehen kann, kann ich mir vorstellen, dass es ganz viele gibt, die zögern werden, tatsächlich so ein Update zu machen, weil sie nicht wissen, was passiert tatsächlich mit dem Auto. Und eine Zusage der Hersteller ist keine Garantie. Ich kann danach nicht hingehen, wenn nach 2, 3 Jahren plötzlich der Motor kaputt ist und sagen, das war übrigens euer Update, dann werden die sagen, beweis uns das.
Dann brauchen wir ja doch irgendwie eine Bestätigung für dieses Update. Ist das richtig, dass man dann auf alle Fälle, wie auch unser Hörer Heinz Kopmann aus Seester schreibt, dass man so eine Art neue Plakette bekommt, damit man auch dokumentieren kann, dass man bei diesem Update war? Professor Reinl, ist das aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, eben diejenigen auszufiltern, die das dann möglicherweise aus anderen Gründen nicht machen?
Ja, ich bin etwas dagegen, Plaketten und Wiederbeschränkungen. Aber ich will da vielleicht nochmal zurück, was Kollege Görg gesagt hat. Es ist schon problematisch, dass man das auf freiwillige Basis macht. Ja. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist natürlich, dass wenn dieses Update durchgeführt wird und es werden dann irgendwelche Reparaturen nach 1 oder 2 oder nach 3 Jahren fällig, dass man dann den Kunden im Regen stehen lässt. Also es muss eine Garantie geben, dass der Kunde eben wieder Vertrauen schöpft in das Fahrzeug und in die Marke. Und ich glaube, dass wenn das versäumt wird, wird das nicht unproblematisch werden.
Das Thema heute in der Redezeit. Der Dieselgipfel in Berlin. Ist der Diesel ein Auslaufmodell, was Politik und Autobranche ändern müssen? Wir haben jetzt heute gehört, es wird also Software-Updates geben. Wir haben aber auch gerade von den Experten im Studio gehört, dass es da noch sehr, sehr viele Fragen im Hintergrund gibt, die dann erst nochmal beantwortet werden müssen, bevor man sich mit seinem Fahrzeug in die Werkstatt begibt. Wir danken Ihnen für die vielen interessanten Anregungen heute in der Redezeit, für die interessanten Beiträge. Wir danken aber auch vor allen Dingen Professor Dr. Stefan Reindl, dem stellvertretenden Direktor am Institut für Automobilwirtschaft, an Ulrich Klaus Becker, dem Vizepräsidenten für Verkehr beim ADAC und Peter Hornung vom NDR Info Reporterpool, der schon seit 2 Jahren zum Thema Diesel und Dieselgate, damit ging es ja mal los, recherchiert hat. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Thema morgen in der Redezeit: Haben Eltern es jetzt leichter? Die Geburtenrate steigt nämlich wieder. Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort auch im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Haben Eltern es jetzt leichter? Die Geburtenrate steigt wieder. Das Thema morgen in der Redezeit. Sie können dann wieder ab 8:30 Uhr anrufen oder sich ab sofort schon im Internet beteiligen. Mein Name ist Andreas Kuhn. Wir vom Team der Redezeit heute wünschen Ihnen jetzt noch einen entspannten Abend und vielleicht ja schon den ein oder anderen Gedanken über die Neuanschaffung eines Autos, mit welcher Technologie. Dann auch immer gleich die Nachrichten und danach Play Jazz heute mit Sarah Seidel. Schönen Abend noch.
Wissen, was die Welt bewegt.